Es ist gut, wenn man einen Technikcheck macht, bevor man anfängt. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Sabine, du musst dann weiterschalten, wenn ich es sage. Ja. Ihr seht schon im Bild, worum es heute geht. Um Berge, um Gottes Schöpfung, um Gottes Größe. Und als ich diese Predigt vorbereitet habe, ich habe einige Zeit darauf verwendet, da wurde mir Gott immer größer, immer größer. Und ich wusste eigentlich gar nicht, was ich jetzt alles sagen kann heute Morgen oder was ich weglassen soll. Und ich war, ob dieser Größe Gottes, wenn es um Gottes Schöpferkraft und Gottes Schöpfung geht, so überfordert, dass ich heute etwas tue, was ich sonst nicht gerne mache. Ich werde 7 Predigten halten. Keine Angst, ich werde 10 nur anreißen. Und ihr könnt euch dann dieses Manuskript gerne aus dem Internet laden, könnt über jede dieser 7 Predigten, über Gottes Größe in allen 7 Punkten für euch nachdenken. Lasst uns beten. Herr Jesus, du bist einfach wunderbar. Du bist so groß, du bist der Schöpfer, du bist der Neuschöpfer. Ich staune einfach über dich und möchte jetzt mit meinen Geschwistern hier über dich staunen. Rede du zu uns, Herr. Amen. Machst du bitte die nächste. Gottes Schöpferkraft ist das Thema. Man hat mir 3 Texte, die ihr hier seht, vorgegeben. Und es sind dann noch mehr geworden, wie ihr gleich merkt. Nächste bitte. Und ich habe diese Predigt wesentlich beim Frühstück vorbereitet. Denn auf dieser Tasse steht das, was ihr hier seht, Jesaja 43. Seht, ich schaffe Neues, es wächst schon auf, merkt ihr es nicht? Ich bahne einen Weg durch die Wüste, lege Ströme in der Einöde an. Schakale und Strauße, die Wüstentiere ehren mich, weil ich der Wüste Wasser gab und Ströme in der Öde fließen ließ, damit mein auserwähltes Volk zu trinken hat. Dieses Volk, das ich mir schuf, soll erzählen, was ich tat. Nächste. Siehe, ich schaffe Neues, merkt ihr es nicht? Das hat mich bewegt. Gott schafft etwas und ich merke es nicht. Und deshalb habe ich diese Predigt überschrieben. Siehe, ich schaffe Neues, merkt ihr es nicht? Und der erste Punkt, siehe, ich schaffe Neues, merkt ihr es nicht, ist die Schöpfung bei Gottes Schöpferkraft sollte man natürlich erstmal ganz vorne in der Bibel anfangen, bei der Schöpfung. Nächste bitte. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Die Erde war formlos und leer, Finsternis lag über der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Da sprach Gott, es werde Licht. Und das Licht entstand. Und dann der Sprung zur Bewertung Gottes. Gott sah alles an, was er gemacht hatte. Es war tatsächlich sehr gut. Sehr gut. Das steht über dieser wunderbaren Schöpfung. Und da war vorher nichts gewesen. Wir reden manchmal davon, Gott schuf aus dem Nichts. Und dann steht das da. Da ist nichts, nicht diese wunderbare Schöpfung. Ihr habt hier ja nur einen kleinen Eindruck. Ich hätte euch jetzt gerne am liebsten viele Bilder gezeigt. Es ist zum Staunen. Da war nichts und Gott spricht und es steht da. Und es gibt so viele Stellen, gerade auch im Buch Jesaja, wo es um diese Schöpfung geht. Und interessanterweise bei Jesaja, vor allem ab Kapitel 40, Ihr wisst, wie Kapitel 40 anfängt? Tröstet, tröstet mein Volk. Und es geht um Erlösung. Es geht um Jesus. Es geht um den Gottesknecht. Es geht um den, der ans Kreuz geht, sich für uns dahin gibt. Und das alles, ich sag mal verwoben, immer wieder mit dem Blick auf den Schöpfer und den Neuschöpfer. Jesaja 42,5 haben wir schon gehört. Gott, der Herr, der den Himmel geschaffen und ausgespannt und die Erde und all ihr Gewächs ausgebreitet hat. Jesaja 45. Ich habe die Erde gemacht und den Menschen auf ihr geschaffen. Ich war es, meine Hände haben die Himmel ausgespannt und all ihrem Heer habe ich Befehl gegeben. Was kommt da am meisten vor in diesem Vers? Ich, mich. Wenn das bei einem Menschen wäre, wäre ich sehr, sehr skeptisch. Wenn ein Mensch ständig von ich habe gemacht, da wäre ich nicht nur skeptisch, da wird es bei mir, wie sagt man, ablöschen. Und wenn Gott das sagt, ich, das ist eine ganz wesentliche Aussage dieser Kapitel ab 40, Jesaja 40, wo es um Neuschöpfung geht, wo es darum geht, was Gott in der Vergangenheit Großes getan hat, diese Schöpfung unter anderem, und was Gott in Zukunft tun wird. Und es heißt immer wieder, ich. Nächste. Wozu diese Schöpfung? Manchmal redet man davon, die Natur oder die Schöpfung sei verschwenderisch. Kann etwas, was Gott macht, verschwenderisch sein? Wozu diese Schöpfung? Damit wir Gottes Herrlichkeit und Kraft erkennen und ihm danken. Dazu ist diese Schöpfung da. Es heißt in Psalm 8, so oft ich den Himmel anschaue, das Werk deiner Hände, den Mond und die Sterne, die du gemacht hast, wie herrlich ist dein Name überall auf der Welt. Also wenn ich das anschaue, dann muss ich eigentlich automatisch bei Gottes Namen, bei seinem Wesen, bei seiner Herrlichkeit landen. Psalm 19, Vers 2. Der Himmel rühmt die Herrlichkeit Gottes und die Wölbung, also das Firmament, bezeugt des Schöpfers Hand. Römer 11, 36. Von ihm kommt alles, durch ihn steht alles und zu ihm geht alles. Ihm gebührt die Ehre für immer und ewig. Wie groß ist Gott, den wir in dieser Schöpfung erkennen? Die nächste. Am deutlichsten wird das in Römer 1. Römer 1 ab Vers 19. Da geht es darum, wie kann ich eigentlich Gott erkennen? Jetzt mal außerhalb der Bibel. Wie kann ich erkennen, dass es diesen Gott gibt und wie er ist? Und da heißt es, Römer 1, ab 19, denn was von Gott erkennbar ist, ist unter den Menschen bekannt. Also was du erkennen kannst, ist ganz offensichtlich. Gott hat es ihnen vor Augen gestellt. Seine unsichtbare Wirklichkeit, das war Thema, war das nicht erst letzten Sonntag? Wo der Werner darüber gepredigt hat, die Unsichtbarkeit Gottes. Seine unsichtbare Wirklichkeit, seine ewige Macht und göttliche Majestät sind nämlich seit der Erschaffung der Welt in seinen Werken erkennbar. Wir erkennen in dem, was Gott geschaffen hat, in seiner wunderbaren Schöpfung, dieser herrlichen Schöpfung, erstens seine ewige Macht, und zweitens seine göttliche Majestät, seine Herrlichkeit. Und wenn du das erkennst, und wir sind immer noch gar nicht in der Bibel, sondern rein bei der Natur, bei der Schöpfung. Wenn du das erkennst, seine Allmacht, seine Schöpferkraft, wie dieser Gott ist und seine Herrlichkeit, seine Majestät, dann bist du verpflichtet, Wozu? Vers 21. Trotz allem, was sie von Gott wussten, ehrten sie ihn aber nicht als Gott und brachten ihm auch keinerlei Dank. Und noch in Vers 23 gar, die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauschten sie mit Bildern. Da hast du diese größte Herrlichkeit, die es gibt. Und du erkennst sie in seiner Schöpfung und weder dankst du ihm dafür, noch ehrst du ihn, sondern du nimmst etwas Vergängliches an. In dem Fall ist an Götzen gedacht. Ich nehme einfach mal alles, was Gottes Platz auf dem Thron meines Lebens verdrängt. Und dann sitzt mein Ich auf dem Thron und was immer. Und die Herrlichkeit Gottes ist aus meinem Leben dann gewichen. Es ist unfassbar, wenn ich doch diese Herrlichkeit Gottes in der Schöpfung sogar erkennen kann. Wie kommen Menschen dazu, das zu vertauschen? Sie ehrten ihn nicht als Gott, sie brachten ihm auch keinerlei Dank. Und dann heißt es hier, die Menschen haben somit keine Entschuldigung. Und dann habe ich mich gefragt, wie ist das in meinem Leben? Schöpfung. Ich liebe Gottes Schöpfung. Aber in meinem Leben ist so viel los, dass es mir manchmal so geht, dass ich das einfach nicht mehr sehe. Wir haben eine Zeit lang auf dem Land gelebt, da war das viel leichter. Du gehst aus der Tür und bist mitten in der Natur. Wir haben auch noch direkt an einem Naturschutzgebiet gelebt. Da war das einfacher. Und hier? Zum Glück sorgt meine Frau dafür, wenn ich nur auf den Balkon gehe, dann begegnet mir Natur. Wir haben so einen kleinen Dschungel auf beiden Balkonen. Und da blüht's. Und jetzt hat sie mir gerade eine Passionsblume vor die Nase gestellt, als ich ein Gottes Wort gelesen habe. Ja. Und was ist mit dem Dank für diese wunderbare Schöpfung? Und was ist mit dem Lob Gottes über dieser Schöpfung? Welchen Platz hat das in meinem Leben, musste ich mich fragen. Für mich ist es immer wieder ein wunderbarer Zugang zu Gott. Kein Wunder, es geht ja um Gottes Herrlichkeit. Die nächste bitte. Siehe, ich schaffe Neues, merk dir es nicht, dein König kommt zu dir, dein König kommt zu dir. Ihr werdet es denken, jetzt kommt aber ein Gedankensprung. Mal gucken. Ich gehe jetzt in Jesaja 11 und da ist von Jesus die Rede. Jesaja 11. Aus Isais Stumpf, Isai ist der Vater von David. Aus Isais Stumpf wächst ein Spross, aus seinen Wurzeln schießt ein neuer Trieb. Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstands, der Geist des Rates und der Kraft der Erkenntnis und der Ehrfurcht vor dem Herrn. Den Herrn zu fürchten, ist ihm eine Lust oder eine Freude. Wir wissen aus Vers 2, dass es um Jesus geht. Und wir wissen aus Vers 1, dass es von Isai, David, König David, herkommt. Nächste Folie bitte. Und da habe ich euch mal einen Baumstumpf, darum geht es hier im Bild, einen Baumstumpf. Ich habe jetzt keinen schöneren gefunden. Ist der schön? Der ist nicht schön, der wirkt schlicht tot. Und weil er tot ist, ist er auch noch von Moos überzogen. Er wirkt tot. Nächste Folie bitte. Und da habt ihr ein Bild, wo aus diesem Baum, ist ein anderer Baumstumpf jetzt, ein wunderschöner Trieb herauskommt. Das ist dieses Bild, das hier verwendet wird, das aus einem scheinbar toten, abgeholzten, abgesägten Baum ein neuer Trieb herauskommt. Und was ich im Frühjahr in Gottes Schöpfung, in Gottes Natur so liebe, das ist dieses Hellgrün. Das spricht so voll Leben, dieses helle Grün, das ihr hier auch auf der Folie seht. Und da heißt es in Jeremia 23, Vers 5, siehe Tage kommen, spricht der Herr, da werde ich dem David einen gerechten Spross oder einen rechtmäßigen Nachkommen erwecken. Der wird als König regieren und verständig handeln und Recht und Gerechtigkeit im Land üben. Das Haus Davids, die Dynastie Davids, war eigentlich tot. So wie der erste Baumstumpf. Da saß kein König mehr auf dem Thron Davids. Und dann kommt dieser Spross. Und auch da könnten wir jetzt einige Stellen im Alten Testament machen, nicht zuletzt im Buch Jesaja, wo es immer wieder um diesen Spross geht. Es ist eigentlich unscheinbar. Stellt euch vor, da war vorher ein Baum auf dem Bild. Dicker Stamm. Und die Menschen haben erwartet, wenn der Messias kommt, der Sohn Davids, wie soll der aussehen? So? Oder doch eher so? Und die Weisen aus dem Morgenland, Matthäus 2, kommen und fragen, wo ist der neugeborene König der Juden? Und er war nicht im Königspalast, sondern es war so ein Pflänzchen. In einem Stall wahrscheinlich. Das ist dieser Spross. Gott schafft Neues. Siehe, ich schaffe Neues. Und hier dieses, merkt ihr es nicht? Erkennt ihr nicht, wer dieser Jesus ist? Erkennt ihr nicht, was für ein König Jesus ist? Das passt so gut für eine Neuschöpfung. Scheinbar tot, aber Gott hat verheißen, da wird der Messias, da wird der Spross kommen. Nächste. Siehe, ich schaffe Neues, merkt ihr es nicht, Gottes Auferstehungskraft. Gottes Auferstehungskraft. Und ich habe euch hier einen kurzen Auszug aus Epheser 1, 18 bis 22. Wenn ihr das in einer wörtlicheren Übersetzung lest, dann sind es noch viel mehr Ausdrücke, die mit Kraft und Stärke und Macht und so zu tun haben. Ihr müsst da für euch auch eine andere Übersetzung noch lesen. Ich habe jetzt heute mal die gewählt. Epheser 1, 18. Er gebe eurem Herzen erleuchtete Augen, damit ihr seht, zu welch großartiger Hoffnung er euch berufen hat. Seht ihr es nicht? Wir brauchen erleuchtete Herzen. Und damit ihr wisst, wie reich das herrliche Erbe ist, das auf euch die Heiligen wartet, damit ihr erkennt, wie überwältigend groß die Kraft ist, die in uns Gläubigen wirkt. Die Kraft, die nur zu messen ist, an der gewaltigen Macht, die er an dem Messias wirken ließ. Also eine überwältigend große Kraft, die an uns tätig ist, wirksam ist. Und die kann ich nur erkennen, weil diese Kraft schon am Messias gewirkt hat. Die er an dem Messias wirken ließ, als er ihn von den Toten auferweckte. Es geht um die Auferstehungskraft. Kannst du mir erklären, was das für eine Kraft war? Da ist einer im Grab, er ist tot, er ist nicht scheintot. Es gibt ja die unterschiedlichsten Theorien darüber, Jesus sei gar nicht wirklich tot gewesen. Nein, er ist wirklich tot. Und wir lesen in 1. Korinther 15, das ist das Evangelium, er ist gestorben, und er ist begraben. Er ist tot. Tot. Und wahrscheinlich standen die meisten bei uns schon mal an einem Totenbett. Und wenn es ein lieber Angehöriger war, am liebsten hättest du den auferweckt, oder? Mach mal. Da geht gar nichts, außer Gott tut. Außer Gott tut. Was ist das für eine Kraft, die dahinter steckt? Eine Kraft, die es in dieser Welt nicht gibt. Es gibt ja Zahlen wie was für eine Kraft die beiden Atombomben in Japan hatten, 45. Und dann habe ich gelesen, ich weiß nicht, ob es zahlenmäßig genau stimmt, dass das Erdbeben jetzt in der Türkei oder die Beben 1500 Mal die Kraft, Rainer nickt, dann bin ich wahrscheinlich in der richtigen Kategorie, 1500 Mal diese Kraft hatten, wie diese Atombombe. Aber was sind diese 1500 Atombomben an Kraft im Vergleich zur Auferstehungskraft Gottes? Und hier steht, diese Kraft wirkt an uns. Da kommen wir gleich drauf. Aber hier steht noch mehr. So wie diese Kraft die Auferweckung Jesu vollbracht hat, so hat diese Kraft auch am Messias gewirkt, Vers 20, als er ihn von den Toten auferweckte und ihn in den himmlischen Welten an seine rechte Seite setzte. Da wurde Jesus auf den Thron gesetzt, Vers 21. Dort thront er jetzt, hoch über allen Gewalten, allen Mächten und Autoritäten, über allem, was Rang und Namen in dieser und auch in der zukünftigen Welt hat. Gott hat ihm alles zu Füßen gelegt und ihn, der über alles herrscht, auch zum Haupt der Gemeinde gemacht. Da ist diese unfassbare Kraft Gottes und er erweckt Jesus aus dem Tod. Jesus ist wieder lebendig und er wird auf den Thron gesetzt, über alles. Das ist das, was hier steht. Nächste Folie, bitte. Wie, ich möchte die Macht dieses Königs erkennen. Denn dieser König hat in Matthäus 28, 18 gesagt, mir ist alle Macht auf Himmel und auf Erden gegeben. Also das ist unser Herr. Und dieser Herr kann einfach alles. Und bei allem Schweren, für was wir auch gebetet haben, ist für mich immer wieder der Gedanke, er kann. Er kann. Egal, ob es jetzt um Ukraine geht, ob es um das Leben von Stefan Pomper geht oder was immer auch, er kann. Und manchmal ist das so eine Spannung, die kaum zu ertragen ist. Herr, warum greifst du nicht ein? Aber ich möchte erstmal stehen bleiben bei dem Gedanken, ihm ist alle Macht gegeben, alle Macht. Eben in Vers 19 heißt es, damit ihr erkennt, wie überwältigend groß die Kraft ist, die in uns Gläubigen wirkt. Nächste Folie bitte. Siehe, ich schaffe Neues, merkt ihr es nicht? Eine neue Schöpfung, eine neue Schöpfung. Auch da war ich überrascht, wie oft im Neuen Testament von neuer Schöpfung, und ich möchte dazu nehmen, neuer Geburt, von neuem geboren, von oben geboren die Rede ist. Es ist immer wieder ein Thema im Neuen Testament, aber natürlich auch im Alten. Ich habe mich beschränkt hier auf wenige Stellen. Da heißt es, wenn jemand mit Christus verbunden ist, wenn jemand in Christus ist, ist er eine neue Schöpfung. Was früher war, das ist vergangen. Sieh doch, etwas Neues ist entstanden. Und ich habe bewusst diese Übersetzung gewählt, weil manchmal geht die Übersetzung in die Richtung, alles ist neu geworden. Das wäre schön. Du knippst einfach wie das Licht an und du bist eine neue Schöpfung in Vollendung und bist wie Jesus. Das wär's doch, oder? Kommt noch. Dauert mir zu lang, lieber Rainer. Nein, ich sehne mich danach, dort schon zu sein, natürlich. Aber über dieser Sehnsucht und der Verzweiflung, dass es noch nicht so weit ist, darf ich doch nicht vergessen, was hier steht. Gott hat gehandelt mit dieser überwältigenden Kraft. Er hat uns neu geschaffen. Und ich glaube, dass diese Formulierung ganz bewusst ist, analog zur Natur, zu dieser Schöpfung. Nächste Folie. Das wird so deutlich ausgedrückt in Epheser 2. Auch euch hat er mit Christus lebendig gemacht, obwohl ihr durch eure Sünden und Verfehlungen tot wart. Und weiter, uns mit dem Christus lebendig gemacht, ja auch uns, die durch ihre Verfehlungen tot für ihn waren. Geistlicher Tod in den Verfehlungen und Sünden. Und hier steht, das war früher. Ich habe euch eben gefragt, wie das ist, an einem Totenbett zu stehen und jemand lebendig machen zu wollen. Jetzt frage ich euch, wie ist das, wenn ein Mensch geistlich tot ist? Wenn ein Mensch gefangen ist in seinen Verfehlungen und Sünden, wie es hier heißt? Wenn er gar nicht kann, als diesem Drang, diesem Zwang zu sündigen, nachgeben. Wie willst du diesen Menschen lebendig machen? Besserungsprogramme irgendwelcher Art. Also bei mir haben sie nicht funktioniert. Meine eigene Willenskraft. Ich bilde mir ein, durchaus einen Willen zu besitzen. Aber das, was hier steht, ist, es braucht die Auferstehungskraft Gottes, die Schöpferkraft Gottes, um einen Menschen, der geistlich tot ist, lebendig zu machen. Was mir so wichtig geworden ist bei der Vorbereitung und jetzt auch beim Halten dieser Predigt, es geht immer wieder um ich, 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 aber nicht um mich, 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 sondern es geht um Gott. Gott kann. Nächste Folie. Wozu das Ganze? Und schon wieder der Punkt zur Verherrlichung Gottes. Wenn ich eine neue Schöpfung bin und mit Jesus lebe, da habe ich ja eigentlich gewaltig davon. Aber erstmal geht es um die Ehre und Verherrlichung Gottes. Jesaja 43, den ich zu meiner Ehre erschuf. Das ist erstmal die Schöpfung gedacht, ja? Aber das ist auch die Neuschöpfung. Zu seiner Ehre neu geschaffen. Jesaja 60, ein Werk seiner Hände zu seinem blühenden Ruhm. Oder Elberfelder Übersetzung, ein Werk seiner Hände, sich zu verherrlichen. Wenn ich eine Neuschöpfung bin und lebe, dient das zu seiner Verherrlichung. Jesaja 61 ist das so schön ausgedrückt. Eine Pflanzung des Herrn, die seine Herrlichkeit zeigt. Wie ist das? Du schaust die Schöpfung an, hier haben wir ein bisschen was hier vorne, ein paar Blümchen. Und du siehst die Herrlichkeit Gottes. Und wenn du seine Neuschöpfung, seine Kinder anschaust, dann steht da, dass man etwas von der Herrlichkeit Gottes sieht. Das ist das, was Gott aus uns machen möchte. Mich persönlich erinnert es eher so ein bisschen an den Baumstumpf, den ich euch am Anfang gezeigt habe. Und ich bin froh, wenn da so ein grüner Trieb rauskommt, ja. Ich bin gespannt, was Gott mit jedem vorhat. Seine Herrlichkeit sehen. Nächste bitte. Siehe, ich schaffe Neues, merkt ihr es nicht? Gute Werke. Ich hatte erst überlegt, ob ich nur über Epheser 2 heute spreche, aber es wäre mir zu wenig gewesen. Wenn ihr dem Text nachgeht, bevor ich ihn lese, möchte ich das vorausschicken, müsst ihr erstmal in Vers 8 und 9 gehen. Da geht es darum, aus Gnade seid ihr gerettet und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, damit sich niemand rühmt. Erst das Gerechtwerden vor Gott und dann kommt dieser Vers. Und ihr müsst die Verse 1 bis 5 lesen oder besser 1 bis 7, wo es geht, ihr wart tot und lebendig. Aber ich darf hier nur eine Predigt heute halten. In Christus Jesus sind wir Gottes Schöpfung oder Gottes Meisterwerk. Und ich habe diese Übersetzung noch nie gesehen, Gottes Meisterstück, Gottes Meisterwerk, Aber das passt. Wenn man an einem neu geschaffenen Menschen Gottes Herrlichkeit sieht, dann ist es ein Meisterstück, ein Meisterwerk. Das, was er am Menschen tut. Er hat uns geschaffen, dass wir tun, was wirklich gut ist. Gute Werke, die er für uns vorbereitet hat, dass wir damit unser Leben gestalten. Da geht es darum, gute Werke zu tun, dass wir damit unser Leben gestalten. Gute Werke nicht nur so mal punktuell, sondern Dauerzustand. Und ich war überrascht, wie oft gute Werke in der Formulierung im Neuen Testament vorkommen. Er hat sie vorbereitet, steht hier. Wie hat Gott gute Werke im Leben vorbereitet? Indem Jesus ans Kreuz ging. Und indem Jesus auferstanden ist. Sonst wird das nichts mit guten Werken. Und er hat uns dazu geschaffen. Sind wir schon wieder bei der Schöpfung. Geschaffen. Was war vorher? Eigene Werke, Werke des Gesetzes nennt es das Neue Testament. Ich versuche etwas vor Gott zu leisten, mir etwas bei ihm zu verdienen. Und jetzt geht Jesus ans Kreuz und steht auf, ist falsch, wird auferweckt. Und plötzlich ist, ja, ich sag mal, die Luft rein. Ich stehe gerecht vor diesem Gott. Mir wird das, was Jesus getan hat, angerechnet. Und ich bin endlich raus aus diesem Leisten müssen. Und der Weg ist frei für gute Werke. Aber bitte nur so. Nur so. Das kippt so manchmal wieder. Und man droht zu kippen und versucht, vor Gott etwas zu leisten. Wozu denn? Habt ihr schon mal einen Fisch erlebt, der sich anstrengen muss zu schwimmen? Also ich nicht. Der kann das normalerweise. Warum? Weil er dazu geschaffen ist. Ein Fisch ist dazu geschaffen. Wir sind geschaffen zu guten Werken. Wozu? Nee, steht schon hier. Wozu? Wozu gute Werke? In Kolosser 1,10 geht es um ein Leben reich an guten Werken. Um den Herrn mit eurem Leben zu ehren und ihn zu erfreuen mit allem, was ihr tut. Es geht schon wieder um die Ehre Gottes. Es geht um die Freude, die Gott hat. Und dann geht aber dieser Vers noch weiter. Ein Leben, das an guten Werken reich ist und Gott immer besser kennenlernen. Darüber lernst du Gott immer mehr kennen. Die nächsten beiden Verse sind Hausaufgabe. Nächste Folie bitte. Gottes Ebenbild. Und ich glaube, aus Zeitgründen überspringe ich das. Wäre nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und möchte nur, nächste Folie, einen kurzen Gedanken dazu machen. Gottes Ebenbild. Immer mehr verwandelt werden in das Bild Jesu. Das kennen die meisten von uns. Immer mehr verwandelt werden. Und wie sieht dieses Bild Jesu, wie sieht Jesus eigentlich aus? Da heißt es in Johannes 1,14, wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Also, wo ist die Bibel? Wenn du wissen willst, wie Jesus aussieht, 4 wunderbare Evangelien, wo Jesus uns gezeigt hat, wer mich sieht, sieht den Vater. Ich empfehle euch ganz besonders auch das Buch Jesaja. Ihr merkt, ich bin heute immer wieder in Jesaja. Spurgeon hat es genannt, das Evangelium nach Jesaja. Ja, es ist die gute Botschaft. Und da lernen wir so viel darüber, wie Gott ist. Und dann habe ich hier noch ein Bild vor Augen, was in Galater 5 gezeichnet wird. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Wie ist eigentlich Jesus? In was werde ich durch ihn verwandelt? Gottes Ebenbild. Die letzte Folie. Siehe, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde, merkt ihr es nicht. Neuer Himmel, neue Erde. Freust du dich darauf? Und wo wir drinstehen, in dem, was ich jetzt ausgeführt habe, das ist nichts anderes als eine Vorbereitung auf den neuen Himmel, die neue Erde, dass wir dazu passen. Wir haben begonnen, Gottes Schöpfung, da kannst du die Herrlichkeit Gottes, da kannst du die Größe, die Macht Gottes erkennen an der Schöpfung und du kannst ihn ehren und danken. Wir haben gesprochen über den Stumpf, aus dem der Spross hervorkommt, der Messias. Also ich möchte Jesus nicht erst im Himmel kennenlernen, im neuen Himmel und neue Erde, sondern jetzt. Wir haben gesprochen über Gottes Auferstehungskraft, die in uns wirkt. Ich möchte diese verändernde Kraft Gottes jeden Tag in meinem Leben erleben. Wir haben gesprochen über eine neue Schöpfung. Eine neue Schöpfung sieht nicht mehr aus wie der abgesägte Baum, sondern da grünt es. Auch da gibt es viele wunderbare Stellen. Über die guten Werke haben wir kurz gesprochen. Und ich schließe mit Gottes Ebenbild. Ich möchte gerne dem Plan Gottes für mein Leben, und das möchtest du sicher auch für dein Leben, nicht im Weg stehen. Lass uns beten. Herr Jesus, es ist so groß, dass du diese größte Kraft, die es gibt, die wir uns gar nicht vorstellen können, dass du diese Kraft eingesetzt hast für die Schöpfung, für die Neuschöpfung. Sie wurde auch eingesetzt, dass du auferstanden bist. Und sie wurde eingesetzt, dass du über alles gesetzt bist. Herr, es ist so unfassbar. Und ich staune, dass du uns mit dieser Kraft anrühren willst. Dass diese Kraft, haben wir gehört, in uns, den Gläubigen, wirksam ist. Und ich möchte mich ausstrecken, dass meine Beziehung, mein Leben mit dir wirklich in Ordnung ist. Ich möchte dich bitten, das Störende wegzunehmen und auch das Störende wegzunehmen, wenn es mir wehtut. Denn ich möchte ganz mit dir verbunden sein und ich staune, was du alles vorhast. Amen.